free audio post-production by Alphonic.com.
So, die Aufnahme läuft. Herzlich willkommen zu unserer 12. Folge vom Steuerfunk-Podcast. Wir nehmen das Ganze auf am Abend des Sonntages, 12. Oktober 2025. Und das ist die 12. Folge, die wird dann am 14. Oktober 2025 erscheinen und veröffentlicht werden. Und ich freue mich wieder, Andrea Sprenger, dass du mit an Bord bist.
Servus, Sebastian. Und es Liebe Grüße aus dem noch sonnigen Freiburg.
Oh, schön, wenn es bei euch noch sonnig ist. Ich kann dann wirklich nur sagen, in Karlsruhe herbstliches Wetter. Das ist wirklich schon trübe und grau in grau heute leider.
Nee, bei mir scheint echt die Sonne in die Kanzlei. Aber wie? Richtig toll, ja.
Wirst du noch mal
morgen habe ich Sonnenbrand.
Ja, dann mache ich kurz weiter in der Begrüßung. Einfach, dass alle wissen, wer hier miteinander spricht. Das ist der Andreas Sprenger, Steuerberater aus March. Mein Name ist Sebastian Loser, Finanzbeamter aus Karlsruhe. Wir machen das Ganze in unserer Freizeit. Das Ganze ist deshalb auch keine Rechtsberatung. Wer sich rechtlich beraten will und hier vor allen Dingen verbindliche Auskünfte will, der sollte sich die Anrufungsauskunft nach § 42e EMIL Einkommensteuergesetz anschauen oder eben die Auskunft nach § 28h wie Heinrich SGB IV. Das Ganze haben wir auch in der Folge 1 unseres Podcasts ausführlich besprochen, wie das funktioniert und wie diese Zusammenhänge sind, dass es da eben die Möglichkeit für Arbeitgeber gibt, sich kostenfrei verbindlich Rat beim Finanzamt und der Krankenversicherung zu Lohnsteuer- und sozialversicherungsrechtlichen Fragen einzuholen. Das Ganze machen wir als kleinen Podcast, als unser kleines Hobbyprojekt in unserer Freizeit, um eben hier ein bisschen über Lohnsteuer- und sozialversicherungsrechtliche Fragen uns zu unterhalten. Und ich finde das immer sehr schön, dass man auf der einen Seite hier die Auffassung der Finanzverwaltung, die ich so ein bisschen repräsentieren darf und so ein bisschen die Seite der Steuerberatung hören kann und dass man einfach sieht, Steuerberatung ist halt als Teil und Organ der Rechtspflege ein Bindeglied zwischen Finanzamt und Steuerbürgerinnen und Steuerbürger, in unserem Fall eben zwischen dem Arbeitgeber und dem Finanzamt und schaut, dass im Prinzip die Lohnsteuer und die Sozialversicherungsbeiträge bei den Behörden entsprechend richtig ankommen. Und ich finde es immer ganz toll. Wir plaudern ja auch uns immer noch mal im Vorfeld so ein bisschen warm, damit wir hier einsteigen können, dass der Andreas Sprenger sich die Zeit nimmt, um mit mir das durchzudiskutieren.
Ja,
das Ganze ist natürlich nicht ganz selbstverständlich, aber es macht Spaß.
Ich muss sagen, also der fachliche Austausch ist natürlich super, weil man einfach da drin bleibt, ne?
Ja, also ich finde es auch sehr schön und ich bin einfach froh, dass du das Ganze immer mit mir zusammen machst.
Ja, aber ich freue mich auf den Termin jedes Mal, ne? Und jedes Mal lernt man was dazu.
Ja, so geht das auch. Vor allen Dingen die Vorbereitung auf den Termine ist immer, dass man nochmal ganz viel Unterlagen und Zeug sich anschaut, doch
immer genau.
So ein bisschen zusammenträgt, was es so alles gibt. Und wir müssen natürlich auch immer dazu sagen, wir wollen natürlich niemanden ärgern. Nicht, dass sich jemand da aufregt. Also, wir sagen natürlich ab und zu schon mal das, was uns gerade so auf dem Herzen dazu liegt. Auch unsere Meinung fließt da das ein oder andere Mal ein. Aber das ist eben dann unsere höchstpersönliche Meinung. Das ist nicht die Auffassung, die immer die richtige sein muss. Den Anspruch haben wir hier gar nicht, sondern hier geht es uns einfach darum, uns über Themen auszutauschen und zu überlegen, wie könnte man das sauber und ordentlich und richtig lösen.
Und man sieht auch wirklich auch beim Gesetzgeber so, man sieht schon die Mühe, die sich Menschen geben, um was auf den Weg zu bringen. Und es gibt halt einfach 1000 Wege nach Rom. Das ist halt so, ne? Der eine sagt, über der Berg ist mir zu anstrengend. Und dem anderen ist der flache Weg am Meer entlang zu heiß. Also es ist halt einfach so, ne?
Ja, da bringst du uns ja genau auf Kurs. Dann tun wir eigentlich dann ja mal direkt in den Inhalt einsteigen.
Ja, und ich sag nur Aktivrente, oder?
Genau, die Aktivrente, die soll uns heute beschäftigen. Vor allen Dingen deshalb, weil wir ja im letzten Podcast noch gemeint haben, weder die Aktivrente noch die Teilzeitprämie oder die Mehrarbeitszuschläge kommen noch. Und dann sind wir ja ein bisschen erschrocken und haben schon überlegt, ob wir die Podcast-Folge lieber nochmal neu aufnehmen. Haben dann gesagt, nein, wir lassen es mal laufen. Man weiß ja nie, wo es geht. Weil die Bild-Zeitung hat am 17. September 2015 dann berichtet, die Regierung legt erst das Mehrgeldgesetz vor und hatte eben damals berichtet gehabt, es kommt jetzt die Aktivrente, die Teilzeitprämie und die Mehrarbeitszuschläge. zum 1. Januar 2026. Es war dann aber auch relativ schnell klar, das wird nochmal kassiert und da kommt nochmal was Neues. Und jetzt am Mittwoch hat ja dann das Bundeskabinett verkündet, jetzt soll dann doch die Aktivrente zum 1.1.26 kommen. Das, der Gesetzentwurf, den haben wir zufällig in der Wirtschaftswoche schon entsprechend gefunden. Der ist da schon veröffentlicht auf der Internetseite vom Bundesfinanzministerium, ist er zum Zeitpunkt unserer Aufnahme noch nicht veröffentlicht gewesen. Aber die Teilzeitprämie, die Mehrarbeitszuschläge, die sind da zumindest nicht mehr genannt.
Ja klar, die sind auch noch schwieriger, ne, wie die Aktivrente. Ja. Aber jedenfalls ist es klar, Sebastian, warum du Finanzbeamter bist und nicht Steuerberater. Die Gabe der Vorhersehung ist jetzt noch nicht so gut. Ist jetzt noch nicht gegeben.
Nein, also, sonst würden wir beide, glaube ich, Lotto spielen und dann würden wir wahrscheinlich dann doch was anderes für Steuerrecht machen.
Ja, dann würde uns was fehlen, Sebastian. Also gut. Okay, also die Aktivrente kommt und zwar wohl zum 1.1.2026.
Ja. So ist die Planung. Also ich würde ganz kurz einfach mal einführen. Die Bild-Zeitung hatte ja ursprünglich berichtet, die Aktivrente soll kommen. 2000 Euro pro Monat mit Progressionsvorbehalt war damals noch im Raum gestanden für alle Personen, die die gesetzliche Rentenaltersversicherungsgrenze erreicht haben und danach noch weiterarbeiten. Und das Ganze soll aber nur gelten für sozialversicherungspflichtig abhängig Beschäftigte. In dem ursprünglichen Bericht war dann auch die Rede davon, dass die Teilzeitprämie kommen sollte. Die war dann eben daran gekoppelt, dass man in den letzten 12 Monaten die Arbeitszeit nicht schon verringert hatte. Danach sollte man eben einen Erhöhungsbetrag bekommen und diese bis zu 4.500 Euro sollten voll steuerfrei sein. Kein Progressionsvorbehalt. Und bei den Mehrarbeitszuschlägen war es dann zum Schluss so, dass man so ein Mischmasch, so eine sehr interessante Berechnung im 3b Absatz 4 hätte machen wollen und dort eben Mehrarbeitszuschläge, die der Arbeitgeber zusätzlich zur Arbeitszeit ab der 34. bei Tarifverträgen und ab der 40. Stunde ohne Tarifverträge mit einer sehr komplizierten Durchschnittsberechnung, damit man das dann auch auf Teilzeitbeschäftigte hätte runterrechnen können. Das hätte man auch steuerfrei, aber eben hier ohne Progressionsvorbehalt gewähren können. Und übrig geblieben ist jetzt nur die Aktivrente.
Die zwei anderen Regelungen, da gab es schon auch erhebliche rechtliche Bedenken. Ne? Da gibt's, ja, war wohl der wissenschaftliche Dienst des Bundestags skeptisch und glaube die Arbeitsrechtler, ist halt die Aktivrente geblieben.
Also ich denke auch, also ich habe mir gedacht, allein mit den Mehrarbeitszuschlägen, ganz ursprünglich im Koalitionsvertrag hieß es ja nur, das hätten ja nur Leute in Vollzeitarbeit, die mehr wie 34 bzw. mehr wie 40 Stunden arbeiten bekommen sollen. Da hätte man natürlich sicherlich ein Problem wahrscheinlich mit dem Gleichheitsgrundsatz im Arbeitsrecht gehabt, wenn das Teilzeitbeschäftigte, die über die Arbeit hinaus arbeiten, nicht bekommen hätten, die Steuerfreiheit. Das wäre sicher spannend geworden. Wahrscheinlich hätte man den Zuschlag dann trotzdem zahlen müssen, aber halt dann steuerpflichtig statt steuerfrei.
Genau. Und da gab es sowieso, gibt es ja mit dem EuGH immer wieder mal Diskussionen, kann man Teilzeitbeschäftigte von solchen Mehrarbeitszuschlägen ausschließen oder nicht. Also ganz spannendes Thema, gibt es auch Rundschreiben der Spitzenverbände, die dann gesagt haben, zurzeit gibt es daraus keinen Phantomlohn, weil es einfach noch keiner ganz genau weiß. Aber jedenfalls, also die Regelung ist weg, es ist wirklich nur die Aktivrente geblieben und hat ein eigenes Gesetz bekommen, Sebastian, ne?
Genau, also es soll jetzt ein Aktivrentengesetz, zumindest wenn man der Wirtschaftswoche da glauben darf, da, wie gesagt, auf deren Internetseite haben wir den Entwurf dann gefunden. Und dort steht eben drin, ja, jetzt soll es eben tatsächlich so kommen, Paragraph 3 Nummer 21 Einkommensteuergesetz, eine neue Steuerbefreiung, die gegenüber allen anderen Steuerbefreiungen nachrangig sein soll, 2000 Euro im Monat. Für alle, die das gesetzliche Rentenalter erreicht haben, das heißt eben normalerweise dann in Zukunft das 67. Lebensjahr und davor eben entsprechend das, was für den Jahrgang vorgesehen ist. Wir steigen ja zurzeit von 65 auf 67 Jahre in so verschiedenen Stufen. Da muss man eben gucken beim jeweiligen Rentenjahrgang, welche Stufe hat er erreicht. Und das Ganze eben für allen Lohn, der ab 1.1.26 dann erdient wird. Und das Ganze aber nur in der abhängigen Beschäftigung. Das heißt, der Beamte, ich darf traurig sein, ich könnte es nicht machen, aber ich habe auch noch ein bisschen bis zur 67 zu arbeiten. Und der Minijobber wäre aber auch außen vor.
Der Minijob ist außen vor, ja. Also es ist ganz spannend geregelt. Also wichtig für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, Das ist ja sowieso, also wenn man, es gibt immer mehr Rentner, die arbeiten, und da muss man jetzt als erstes schon mal sagen, wir haben ja im Grunde genommen die Regelaltersgrenze, das ist, ich bin der Jahrgang 59, bei mir sind 66 Jahre und 2 Monate. Bei mir war es also praktisch im Mai habe ich die Regelaltersgrenze erreicht. Und Sie kennen alle noch die vorgezogene Rente. Wenn man 63 ist und 35 Beitragsjahre hat, kann man vorgezogen in Altersrente gehen, bekommt aber eine Rentekürzung von 0,3% pro Monat, die man vor der Regelaltersgrenze in Rente geht. Und dann, das ist verwirrend, die Nahles-Rente, wie sie heißt, wenn man also 45 Beitragsjahre hat und das entsprechende Alter, da gibt es auch eine Altersgrenze, dann kann man abschlagsfrei in Rente gehen. Der Gedanke war damals, naja, bei 45 Jahren die Renteversicherung einbezahlt hat, dem muss man doch ermöglichen, dass nach 45 Jahren in Rente geht, ohne Abschläge. Und die 45 Jahre Rente, die hat sich schon sehr etabliert. Und bei uns gibt es also viele Mandanten, die nach 45 Beitragsjahren jetzt die Nahles-Rente beziehen, ungekürzt, und die weiter arbeiten. Aber ganz wichtig, die fallen nicht unter diese 2.000 Euro
genau, also pro Monat. Die würden erst mit Erreichen dann der Regelaltersgrenze ab dem genau. Zeitpunkt in diese neue Regelung reinwachsen. Die würden dann eben erst ab dem Monat, wo sie die Regelaltersgrenze erreicht haben, diese 2.000 Euro pro Monat steuerfrei bekommen.
Da wird das Programm sich auch einen Hinweis machen. Also bin ich überzeugt, weil das Programm das Geburtsdatum hat und die Programme können selber die Regelaltersgrenze ausrechnen. Das haben wir heute schon, dass solche Hinweise kommen, weil es bei der Sozialversicherung spielt schon eine Rolle. Aber jedenfalls wichtig, also erst ab der Regelaltersgrenze und eben nur aktive Beschäftigungen als Arbeitnehmer, das heißt ganz normaler Arbeitnehmer, kein Minijob, keine Kurzfristigkeit, keine Selbstständigkeit, also nichts dergleichen, so nach dem jetzigen Stand.
Genau. Und dann halt natürlich vor allen Dingen, was ich spannend finde, ist daran, die 2.000 Euro sollen pro Monat gelten. Das heißt, wir haben zwar, wenn jemand die Regelaltersgrenze jetzt 2025 schon erreicht hat, in 2026 dann 12 mal 2.000 Euro pro Monat, das heißt 24.000 Euro, aber er muss jeden Monat also mindestens den Arbeitslohn für 2.000 Euro erdienen. Das wird dann spannend, weil das kann ja zum Schluss erst die Lohnsteueraußenprüfung und die Sozialversicherungsprüfung beim jeweiligen Arbeitgeber prüfen. Davor muss der Arbeitgeber halt selber selbstverantwortlich schauen, dass er das entsprechend einhält. Ich kann also auch keine Abfindung, keinen vorher erdienten Arbeitslohn und so weiter machen. Also anders, wie wir das zum Beispiel bei der doppelten Haushaltsführung kennen, da haben wir ja auch die 1.000 Euro pro Monat. Aber nicht verbrauchte Beträge darf ich da ja auf andere Monate übertragen. Das soll hier bei der Altersrente wohl nicht gehen.
Also ist wohl wirklich so, wenn du in einem Monat 2,4 hast Lohn, dann hast du nur 2.000 Euro steuerfrei. Und im nächsten Monat nur 1.800, dann hast du nur 1.800 steuerfrei und du kannst nicht übertragen.
Genau, die 400 würden dann steuerpflichtig bleiben im Vormonat, die kann man eben nicht in den Folgemonat ziehen. Also das wird noch eine spannende Geschichte, wie man das in der Ausgestaltung dann haben will.
Wer von den Zuhörer und Zuhörerinnen Renten abbrechen, der kennt, SV-rechtlich sind die gar nicht so einfach. Und zwar deswegen, dieser Paragraph 3 Nummer 21, der orientiert sich an den Renteversicherungsbeiträgen. Und wenn jemand jetzt die Regelaltersgrenze erreicht, dann haben wir ja vom Prinzip her das Prinzip, wenn der eine Rente bezieht, dann fallen die Arbeitnehmeranteile zur Renteversicherung weg und der Arbeitgeber muss den Arbeitgeberanteil zur Renteversicherung weiter bezahlen. So, und da steckt der Teufel im Detail. Das geht nämlich nur, wenn eine Vollrente bezogen wird. Also wenn der Regel, also nehmen wir an, der Andreas Sprenger würde jetzt ein Arbeitsverhältnis beginnen, dann wäre ich dann ab 2026 von den 2.000 Euro profitiere, aber wie gesagt, nur als Arbeitnehmer. Und jetzt ist die Frage, also gut, wie ist denn der Herr Sprenger sozialversicherungsrechtlich geschlüsselt? Und es muss eine Vollrente sein. Jetzt haben wir das Problem tatsächlich, dass unglaublich viele Menschen, die weiterarbeiten, nur eine Teilrente beziehen. Teilrente heißt, früher 1/3, 2/3, 3/3. Inzwischen sagt man, ich kann auch 90% meiner Rente beziehen oder 95% oder 98%. Und manche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die schon Rentner sind, die machen das, um im Arbeitsverhältnis noch den Krankengeldanspruch zu haben. Also nehmen wir an, jemand ist tatsächlich Vollrentner, bezieht also wirklich die volle Rente und wird krank, dann bekommt er 6 Wochen von seinem noch aktiven Arbeitgeber die Lohnfortzahlung, danach endet die Lohnfortzahlung und dann beginnt der Krankengeldbezug. Wenn ich aber Vollrentner bin, dann sagt das SGB V, dann gibt es nur den ermäßigten Beitragssatz zur Krankenversicherung und damit ist dieser Krankengeldanspruch verloren. Das heißt, wenn ich jetzt länger wie 6 Wochen krank bin, dann bekomme ich halt meine Rente. Und viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die als Rentner weiterarbeiten, sagen dann, okay, ich nehme nur 98% oder 99% meiner Rente, damit ich eben noch weiterhin den Krankengeldanspruch habe. Und das müsste man dann, um diese 2.000 Euro zu bekommen, mit der Regelaltersgrenze unbedingt ändern. Weil ich kriege die 2.000 Euro nur dann, wenn ich eine Vollrente in der Regelaltersgrenze beziehe. Also das ist für den Lohnabrechner ein bisschen tricky und teuflisch, weil zurzeit haben wir doch schon viele Rentner, die vorgezogen, da spielt es keine Rolle, als Teilzeitrenten unterwegs, also als Teilrenten unterwegs sind. Das heißt, bei der Beurteilung blicken wir erstmal auf die sozialversicherungsrechtliche Beurteilung und erst wenn die Regelaltersgrenze überschritten ist, der weiterbeschäftigte Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin als Rentner eine Vollrente bezieht, nur dann greifen die 2.000 Euro.
Ist ja echt interessant. Vor allen Dingen, dann frage ich mich ja schon, wie viele Leute es zum Schluss wirklich gibt, die davon betroffen sind. Weil das Regelungsziel ist ja tatsächlich, man möchte hier dem Fachkräftemangel entgegenwirken und sagt, wenn die Leute länger arbeiten wieder, dann schaffen wir es einfach, hier dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Und ich frage mich schon, ob das Ziel so erreichbar ist. Die Bundesregierung geht jedenfalls davon aus, dass das ganze Ding 800 Millionen Euro Steuerausfall nach sich zieht, also fast eine ganze Milliarde, wenn wir mal großzügig runden. Also die gehen da schon von aus, dass es letztlich zu einem Erfolgsmodell wird, dass viele Leute diese Aktivrente benutzen. Ich habe immer so ein bisschen das Thema, wo ich mir dann gedacht habe, naja, also als Pflegekraft oder als Handwerker werde ich mir das wohl nicht mehr antun. Ja, ob wir wirklich diesen Fachkräftemangel dadurch abfangen können, da bin ich gespannt. Aber das muss man jetzt einfach abwarten, ich denke.
Also wo man zugeben muss, also mal die Skepsis kennen Sie alle. Also die eine sage immerhin fast 1 Milliarde Steuerausfall, verteilt glaube ich auf 3 Jahre, oder? Ist gerechnet. Mhm. Die andere sage, naja gut, also der Steuerausfall ist jetzt nicht so gigantisch, sind nicht so viele Fälle. Also man hört da beides. Spannend bei uns, meine Frau hat einen Elektriker und der hat sehr viele Arbeitnehmer, die Regelaltersgrenze erreicht haben und dann tatsächlich, obwohl es ja kein einfacher, also körperlich einfacher Beruf ist, Elektriker auf dem Bau, also die machen Bauelektrik, doch erstaunlich viele wieder zurückkommen. Wir sagen immer, nach einem halben Jahr sind sie weg, nach Beginn der Rente, dann kommen sie auf Minijob-Basis wieder, dann ist das Haus renoviert und dann nach einem weiteren halben Jahr gehen sie wieder tatsächlich doch mit Teilzeit von, weiß ich was, 20, 30 Stunden wird dann der Beruf. Also es bleibt richtig spannend.
Wie gesagt, das wird eine spannende Geschichte, aber deshalb hat man ja im Gesetz auch eine Evaluierung vorgesehen. Genau. Ich nehme an, das ist auch der Grund, weil zuerst bin ich drüber gestolpert und habe gedacht, oh, ist das vielleicht ein Relikt aus der Zeit, wo man noch überlegt hatte, die Aktivrente dem Progressionsvorbehalt zu unterwerfen. Sie alle können sich vorstellen, wenn man das gemacht hätte und die Aktivrente würde den Progressionsvorbehalt unterwerfen, dann hätten wir den Rentnern hinterher als Finanzamt kräftig nochmal Geld abgenommen, weil bei 24.000 Euro steuerfrei unter Progressionsvorbehalt und der hat noch eine Vollrente daneben, da wäre schon ordentlich Steuer zum Schluss rausgekommen.
Und also ich habe jetzt mal zwei Fälle
gestrichen.
Also komischerweise, obwohl Paragraph 41 Absatz 1 Satz 4 in diesem Gesetz, also in dem wie heißt das, Aktivrentengesetz, ein bisschen verwirrend ist, weil da wird immer noch geschrieben, man müsse das bescheinigen.
Ja, also ich glaube tatsächlich, dass die Bescheinigung zwei Sachen zum Ausdruck bringt. Das eine ist natürlich, wir wollen das Gesetz evaluieren, dafür braucht man irgendwo ja nachher eine Auswertungsmöglichkeit. Ja, okay, da ist die einfachste natürlich, lass es dir an der Lohnsteuerbescheinigung bescheinigen, dann kann ich es nachher, weil die Lohnsteuerbescheinigung ja als elektronische Daten nachher alle vorliegen, einfach auswerten. Durch einen Großrechnerlauf. Und das andere, was natürlich wichtig ist, die Veranlagung muss ja nachher prüfen können, schon mal vorgezogen, kann das überhaupt passen mit dem Steuerfreibetrag? Also bei denen, die natürlich schon vor 2026 die Regelaltersgrenze erreicht haben, ist es ja kein Problem. Die können die 24.000 12 mal 2.000 Euro bekommen. Aber derjenige, der erst 2026 oder später in die Regelaltersgrenze kommt, der darf das ja nur anteilig bekommen. Und wenn ich mir es da bescheinigen lasse als Finanzamt, sehe ich schon mal, dem Grunde nach passt das. Also wenn der irgendwann im September in die Regelaltersgrenze kommt und da sind 6.000 Euro steuerfrei bescheinigt, okay, Oktober, November, Dezember, 3 Monate mal 2 sind 6.000 Euro, passt, kriege mal hin.
Könnte man maschinell prüfen, wenn es getrennt, aber also mich hat verwirrt, weil das eben beim Progressionsvorbehalt genannt ist.
Ja,
aber also da müsste man eine eigene Zeile.
Aus, das ist noch ein Versehen und das wird man nachher noch machen, dass man das als eigene Nummer macht. Dass man das jetzt.
Genau, dann ist es Sinn, ne? Da macht es uns ja nichts aus, ne?
Also aber jedenfalls haben wir jetzt. Früher Gesetzentwurf, deshalb ist er auch noch nicht oft als Referentenentwurf auf der BMF-Internetseite eingestellt.
Aber jedenfalls für Lohnabrechner spannend. Wir haben eine Lohnart in der Lohnabrechnung, die lautet. Lohn, also ganz normal für die Regel Altersrentnerin und Rentner mit Vollrente, da kommt dann praktisch ein Betrag, nehmen wir an, 2.400 Euro, dann sind 2.400 Euro SV-pflichtiges Brutto und 2.000 davon sind steuerfrei und 400 Euro sind steuerpflichtig. So muss man sich das vorstellen, weil die Lohnprogramme ganz gut hinbekommen. Aber es erfordert natürlich ein weiteres Eingabefeld vom Sachbearbeiter, Sachbearbeiterin, dass man das ansteuert. Und was mich beschäftigt hat, sorry.
Also ich hätte jetzt nur eingefügt, deshalb ist es auch so, wir haben ja den Programmablaufplan Ende September im Entwurf schon mal an die Lohnbuchhaltungsprogrammhersteller als Finanzverwaltung herausgegeben. Da steht ja noch nichts von der Aktivrente drin, brauch's aber in meinen Augen auch gar nicht, weil wir es eben über eine Lohnartenschlüsselung nachher hinbekommen und deshalb nicht im Programmablaufplan abbilden müssen.
Weil das hat der Rest der Steuer würde ganz normal berechnen, ne?
Genau.
Also bei uns wird dann praktisch aus 400 Euro, also 2,4 verdient die Rentnerin oder der Rentner, davon sind 2.000 Euro steuerfrei, aus 400 Euro wird Lohnsteuer berechnet, nach ganz normalen Kriterien, ne?
Genau.
Wobei das natürlich auf die Vorsorgepauschale, aber da wird es nicht berücksichtigt. So, gehe ich mal davon aus. Ne? Steuerfrei ist keine Berechnungsgrundlage. Ja, unmittelbarer
Zusammenhang mit steuerfreiem Arbeitslohn bedeutet die Sozialversicherungsbeiträge dürfen nicht berücksichtigt werden.
Das ist ja so,
wie wir es ja beim § 19a Einkommensteuergesetz bei dieser Geschichte für die Mitarbeiterkapitalbeteiligung auch kennen. Steuerfrei, aber sozialversicherungspflichtig, aber in der Vorsorgepauschale wegen der Steuerfreiheit nicht berücksichtigt.
Außen vor, ja. Also ich habe mal ausgerechnet, ich habe in der Kanzlei natürlich alter Steuerberater hat alte Mandanten, also alle natürlich nicht. Ich habe jetzt mal so einen klassischen Fall. Jemand, der erzählt, also er ist verheiratet, ist Rentner, beides ein Regelaltersrentner und der ist immer knapp am Grundfreibetrag mit zu versteuernden Einkommen. Er sagt immer, er sei steuerfrei und ich denke immer jedes Jahr, oh weh, aber, aber es ist richtig knapp. Und dann habe ich mal ausgerechnet, wenn der jetzt diese 12 mal 2.000 Euro einer der beiden Partner verdienen würde, dann und die wäre nicht steuerfrei, macht es 4.932 Euro Steuer aus. Das muss man sich mal vorstellen. Ja. Also da zeigt sich ein Problem, nämlich dass gerade bei Rentner Einkünfte häufig obendrauf kommen, also Arbeitslohn zum Beispiel. Und durch die Rente praktisch gerade so der Grundfreibetrag verbraucht wird. Und 4.900 Euro ist natürlich ein satter Betrag. Und der zweite Mandant, der hatte so rund 16.000 Euro zu versteuerndes Einkommen, nur Rente, schon alleinstehend, der landet dann mit den 16.000 bei 688 Euro Steuer. Das kriegst du meistens noch weg durch den Anwachs von Krankheitskosten, den altersgerechten Anwachs von Krankheitskosten. Wenn der jetzt aber noch dazu verdienen würde und man würde es versteuern, dann fluppt der von, sagen wir, rund 700 Euro auf 7.400 Euro Jahressteuer. Das heißt, auch der erspart sich durch diese Regelung 6.632 Euro Steuerbelastung. Also es ist durchaus lukrativ. Ja. Was ich halt befürchte, weil ich halt auch zur Boomer-Generation gehöre, dass das natürlich diesen Generationskonflikt befeuern wird. Boomer sind ja sowieso ein bisschen unter Beobachtung. Und ich muss natürlich zugeben, ich habe natürlich auch viele Mandanten, die Familie haben. Und wenn jetzt, da geht es ja oft um die Frage, ob ein Ehepartner wieder, wenn die Kinder gleich ein bisschen größer sind, also weiß ich was, Kinderkrippe habe oder so, ob man wieder in den Beruf einsteigt. Aber auch da ist ja die Belastung, wie gerade eben berechnet, genau gleich. Also das, ja. Da würde 24.000 Euro auch häufig zu einer Steuerbelastung von 4.000, 5.000 Euro führen oder in einem Fall eben jetzt 7.000. Und das ist natürlich muss man zugeben, ein kritisches Thema.
Also ich
und weißt du, wie du siehst, Sebastian, ist schwierig, ne?
Ja, ich fand es vor allen Dingen insoweit interessant, dass die Aktivrente jetzt genau in der Zeit kam, wo man auf der anderen Seite über die Abschaffung vom Splitting-Verfahren für Familien diskutiert hat, ohne da schon ein Konzept zu haben, wie es dann für Familien einfacher oder besser oder günstiger wird in der Steuer. Und du sprichst natürlich das Thema an, wenn wir halt beim zu versteuernden Einkommen, ich meine, wir sind bei 68.000 Euro etwa im Moment, im Spitzensteuersatz beim ledigen Ankommen mit 42% und etwa unten bei 12.500 Euro beim Grundfreibetrag sind, dann ist natürlich die Tabelle oder die Progressionskurve, Sie alle kennen das, dieser wunderbare Knick, den man da immer sieht, wie der Steuertarif läuft, der steigt halt sehr steil an mit jedem weiteren Euro, den man dazu verdient, sobald man halt über den Grundfreibetrag rauskommt und frisst damit eigentlich so ein bisschen, ja, diesen Vorteil, den ich habe, wenn ich mehr arbeite, bekomme ich mehr Geld, sehr stark wieder auf.
Ja, bei uns kommen durch unheimlich viele Anfragen, Herr Sprenger, was passiert, wenn ich auf 80% zurückgehe? Wie viel fällt mir dann weg? Und dann muss ich es natürlich ausrechnen, logischerweise. Und dann sage ich den Leuten meistens, ach super, Herr Sprenger, wenn da geht auch die Steuerbelastung zurück. Ja, den verhältnismäßig geringen Nettolohnverlust, so 50, 52, 55%, den nehme ich lässig hin, ich habe dann dafür auch frei. Und ich finde halt so ein bisschen, also ich will mich da zurückhalten, ich verstehe, warum man das macht, das ist alles okay, aber eigentlich ist wieder so ein kleines Reformchen. Eigentlich müsste man den Steuertarif reformieren, damit in dem Bereich, wo Menschen mit 3.000, 4.000 Euro Monatslohn, das sind ja keine Monster und die habe ich auch nichts geschenkt bekommen, dass die wieder, wie soll ich sagen, damit sich da eine Steuerentlastung ergibt. Also ist spannend das Thema und ich versuche immer, mich zurückzuhalten. Es gibt Gründe dafür und Gründe dagegen. Aber jedenfalls für mich ist halt als Steuerberater, der damit täglich zu tun hat, mich stört diese hohe Belastung im Grenzsteuersatz. Und ich finde, eine große Reform wäre besser gewesen, wie so ein Reformchen jetzt.
Also ich hoffe ein bisschen so, es ist der Einstieg in das ganze Thema, auch wenn im Koalitionsvertrag dazu noch nichts drinsteht, aber dass man einfach sagt, das Ganze steht ja so, Arbeit muss sich lohnen unter diesem ganzen Überthema, dass man da einfach sagt, okay, jetzt haben wir damit angefangen, jetzt schauen wir mal, wie die Belastungswirkung dann tatsächlich ist und wenn die Belastungswirkung halbwegs vertretbar ist, dass man es dann entsprechend ausrollt, auf mehr Teile der Bevölkerung, gerade eben in den unteren Einkommensbereichen, noch mal eine starke Entlastungswirkung bringt. Weil man kann das ja ähnlich machen wie mit der Aktivrente, dass man einfach zum Beispiel den Arbeitnehmerpauschbetrag stark anhebt oder eben den Entlastungsbetrag für Alleinerziehende, der ja auch noch im Koalitionsvertrag drin steht.
Aber Sebastian, ich habe natürlich auch Selbstständige, die natürlich, also weißt, keine, die da jetzt mit dem großen Auto der obersten Preisklasse durch die Gegend fahren, sondern der eine ist Installateur, der andere ist Schreiner. Das sind im Regelfall Leute, die mit 3-4 Mann durchs Leben rennen, die fleißig sind und natürlich auch dann einen Gewinn von 36.000, 38.000 Euro haben. Müssen ja alles davon finanzieren. Und da hat er manchmal schon denkst, wenn er ledig ist, also die Steuerbelastung ist hoch. Also er findet, das ist, man muss auch verstehen, der Gesetz, wir brauchen halt die Steueraufkommen, das ist schon klar. Das ist, also ich finde, das ist so Gesetz zum am Kopf kratzen und sagen, Also ein bisschen kompliziert für die Lohnabrechner, muss man aufpassen, dass man es nicht zu früh gewährt. Immer an der SV-rechtlichen Beurteilung entlanghangeln und dann schon mal gucken, was es bringt. Ne?
Ja, also ich denke, man muss es jetzt einfach abwarten, aber ich bin da ganz bei dir. Ich sehe es auch, dass, also unter dem Gesichtspunkt der Steuergerechtigkeit wird es nicht einfacher. Und ich bin schon gespannt, was passiert, wenn jemand mit freiberuflichen Einkünften oder eben gewerblichen Einkünften klagt und sagt, warum eigentlich nur für diesen Personenkreis?
Ja, spannend. Also gibt's ja. Also sind wir gespannt, aber jedenfalls für die Praktiker, also die Aktivrente kommt. Unser Vorhersehen war nicht richtig.
Ja.
Und es ist vom Prinzip her mal, ist auf jeden Fall mal eine gute Botschaft für die Menschen, die ab Regelaltersgrenze noch weiter arbeiten und die gebraucht werden, für diese gute Nachricht. Das muss man einfach mal sagen. Ne? Ja.
Wollen wir mal einsteigen? Du hast noch einen wunderschönen Fall geschickt. Ich fand den so süß und habe den dann gleich bei uns auf unser Screenboard geschrieben. Habe gedacht, Mensch, das nehmen wir doch mit. Ich würde einfach mal vorlesen und du ergänzt mich dann. Ja. Ja, das wird mitgeteilt. Was machen wir denn mit folgendem Fall? Ein Arbeitgeber beschafft ein Wohnmobil, das für alle Mitarbeiter als Poolfahrzeug zur Verfügung steht. Der Arbeitgeber genehmigt den Mitarbeitern darüber hinauf, das Wohnmobil auch für das mobile Arbeiten im Ausland zu nutzen. Dienstliche Zwecke für die Arbeit im Ausland, zum Beispiel Termin vor Ort oder ausländischen Messe, sind nicht genannt. Ich fand es so ein spannender Fall und habe gedacht, das ist ja schon mal interessant, ich muss das mal meinem Arbeitgeber vorschlagen. So ein Wohnmobil, mit dem man durch die Gegend reisen kann. Es wäre jetzt nicht meins, aber vielleicht der eine oder andere Kollege, der würde da, glaube ich, gar nicht so unglücklich sein, wenn er da ortsunfest durch die Gegend ziehen und arbeiten könnte.
Aber süße Idee ist es, das muss man zugeben, ne?
Ja.
Also damit ist man natürlich, damit ist man gleich bekannt. Dahinter steht natürlich das legendäre Workation. Das bei uns in der Sozialversicherung eben wirklich, also schon an Bedeutung gewinnt. Und zwar machen wir ein Beispiel. Jemand geht 3 Wochen auf den Campingplatz nach Italien, wird aber benötigt und das sagt zum Arbeitgeber, also gut, ich gehe 3 Wochen nach Italien, 2 Wochen nehme ich echt Urlaub und die 3. Woche bin ich ja im Camper unterwegs, habe unterwegs gutes Netz und dann kann ich online arbeiten und das wäre doch eine Möglichkeit. Und das ist eine Verbindung aus Urlaub und Arbeit, deswegen Workation. Und jetzt hatte die Sozialversicherung natürlich ein Problem. Warum? Das ist natürlich Arbeiten im Ausland. Und alle, die Lohnabrechnungen machen, wissen natürlich, wenn da was passiert, du brauchst unbedingt einen A1, das ist die Bescheinigung für den Nachweis, dass jemand in Deutschland sozialversichert ist, obwohl er im Ausland kurze Zeit arbeitet, Entsendung im Regelfall. Und da hat die Sozialversicherung gesagt, naja, also wenn der Arbeitgeber zustimmt, dann sehen wir das, dass das wie eine Entsendung sei und dann kriegt man den A1 und damit ist man die 1 Woche natürlich durchversichert, logischerweise. Und das wird wie so eine kleine Entsendung gesehen. Das ist der SV-rechtliche Hintergrund.
Jetzt würde ich aber steuerrechtlich ein bisschen einhaken. Ich tue mir steuerrechtlich halt echt schwer mit dem Thema, weil wenn das jetzt wirklich jemand ist, der dort einfach nur zum Arbeiten hingeht, also der kann halt schaffen, von wo er will, im Prinzip, das ist das mobile Homeoffice dann auf Rädern oder halt hier in einer Ferienwohnung im Ausland. Ah, da würde ich mir jetzt steuerrechtlich unendlich schwer tun, weil eine Auswärtstätigkeit, also eine beruflich bedingte Tätigkeit an einem auswärtigen Arbeitsort ist es ja nicht, weil er kann ja arbeiten, von wo er will. Damit würde ich mich mit der Auswärtstätigkeit und damit mit dem steuerfreien Reisekostenersatz unheimlich schwer tun. Dann könnte man auch überlegen, ist es dann eine Art doppelte Haushaltsführung? Sprich, ich splitte meinen Haupthausstand aus beruflichen Gründen auf 2 Hausstände auf. Das haben wir aber eigentlich auch nicht, weil ja, da ist ja auch die private Mitveranlassung sehr stark dabei, weil warum sonst sollte ich ins Ausland gehen? Boah, also ich würde mir steuerlich da jetzt erstmal schwer tun und würde da sagen, also da würde ich auf jeden Fall zu einer Anrufungsauskunft tendieren und sagen, da frage ich mal das Finanzamt, was das Finanzamt dazu so sagt. Aber im ersten Schritt würde ich dir sagen, ich würde sagen, spricht sehr viel alles für als geldwerten Vorteil der Lohnsteuer zu unterwerfen und nichts steuerfrei als Reisekosten oder doppelte Haushaltsführung zu.
Also Sebastian, sagen wir mal so, wenn man jetzt zum Beispiel eine Messe besuchen würde, ne, wenn man sagt, okay, Herr Sprenger muss auf die Messe
nach Dubai
Wir gehen nach Italien. italienische Lebensmittel aus deutscher Produktion.
Ja.
Und man sagt, Sie können das Pool-Wohnmobil nehmen, dann wäre es praktisch mit Beginn, ich fahre jetzt nach Italien, wäre es eine Dienstreise. Ich bin außerhalb der Wohnung, außerhalb der ersten Tätigkeitsstätte und vor allem, das ist das Entscheidende, ist beruflich veranlasst. Ne? Genau.
Und dann könnte man sagen, Fahrtkosten fallen ja nicht an, weil du hast das Fahrzeug vom Arbeitgeber. Übernachtung könnte man einen Pauschalbetrag für Übernachtung in Italien zahlen und das Ganze steuerfrei, weil da sind wir jetzt tatsächlich, da habe ich kein Problem auf einer Auswärtstätigkeit.
Das wäre eigentlich, dann ist es ideal und dann ist das Modell natürlich auch hübsch.
Verpflegungspauschalen noch, okay. Bis hier unter 3 Monate, kein Problem.
Ja. Und was wird jetzt ich, der Spießer, Steuerberater, natürlich immer dann sage, schreibe es im Privatnutzungsverbot rein.
Ja, das
also in Italien muss ich ja dann halt irgendwo vom Campingplatz stehen und auf meine Messe gehen, aber der kleine Ausflug in die 50 Kilometer entfernte entzückende Kleinstadt in der Toskana, die muss man halt verkneifen oder muss man halt einen Roller oder sowas leihen.
Ja.
Aber soweit wäre das okay. Hier geht es ja offensichtlich darum zu sagen, naja, das Poolfahrzeug wird ja auch für dienstliche Zwecke genutzt und deswegen halt Geld wäre der Vorteil und da bleibe ich dabei, obwohl es für einen Steuerberater peinlich ist. Ich sag, das fehlt der berufliche Anlass. Es ist auch kein eigenbetriebliches Interesse oder nur ganz selten. Wenn ich 3 Wochen Urlaub will, muss ich 3 Wochen Urlaub nehmen. Wenn ich zum Arbeitgeber sage, komm, jetzt 1 Woche schaffe ich von unterwegs, dann ist das natürlich auch ein erhebliches Eigeninteresse von mir, weiß ich, wie du siehst.
Ich würde es genauso sehen. Ich würde es ein bisschen vergleichen. Wir hatten doch mal die Urteile 2008, das Portugal-Urteil oder sowas, wo man ja auch gesagt hat, man muss immer den Reiseanlass und dann die Gewichtung machen. Und hier muss man natürlich sagen, derjenige, der mit so einem Wohnmobil durch die Gegend tourt, an Orte, die er schön findet, der tut es aus privaten und nicht aus beruflichen Gründen. So ist der Sachverhalt hier. Wir haben ja eben keine Verbindung mit ausländischer Messe oder einem Termin im Ausland vor Ort als Sachverhalt, sondern der fährt da einfach rum und arbeitet dann halt an diesem Ort auch, weil er in diesem Wohnmobil auch arbeiten kann und darf. Aber damit ist die Arbeit untergeordnet. Überwiegend eigenbetriebliches Interesse kommt gar nicht in Betracht. Eine steuerliche Auswärtstätigkeit, die zwar steuerfrei im Arbeitsfonds führt, hätten wir auch nicht. Eine doppelte Haushaltsführung hatten wir auch nicht. Dann bleibt eben nur, die Fahrt ist als geldwerter Vorteil zu versteuern. Ist er längere Zeit unterwegs, wären wir dann bei der 1%-Regelung.
Und schon 0,001% mal Bruttolichtepreis pro Kilometer.
Ja.
Das spricht für Wanne-Eickel als Zielort.
Ja, oder halt auf jeden Fall dann alternativ halt Fahrtenbuchregelung zu machen.
Genau, ja.
Das wäre natürlich.
Also, ich finde hübsche Lohnbestandteile. Ich muss echt sagen, der Gedanke zu sagen, komm, jetzt machst du Workation, kannst Wohnmobil mitnehmen, musst halt einen geldwerten Vorteil versteuern. Also, muss ich echt sagen, ich habe ja auch was davon. Also, ich persönlich finde es jetzt immer noch ein hübsches Gimmick, weil wenn dann auf meiner Lohnabrechnung drinsteht, geldwerter Vorteil, weiß ich was, April 800 Euro dafür, dass ich das Wohnmobil nicht selber bezahlen muss, wäre ich jetzt zufrieden. Ich habe mich neulich interessiert, was ein Wohnmobil zum Leihe kostet und muss dann feststellen, schockierend, da kann ich ins Hotel gehen. Also der Schwabe in mir sagt, nee, dann gehst du ins Hotel. Ich fand es interessant, einfach mal darauf hinweisen. Das sind solche Tipps, die sind mit einem gewissen Risiko verbunden, wenn man sie ohne verbindliche Anrufungsauskunft umsetzt. Und übrigens die Berufsgenossenschaft, die habe gesagt, ja, das mag schon sein, dass es Workation ist. Aber der Weg von daheim nach Italien, auch wenn ich anschließend dort 1 Woche arbeite im Urlaub, da gibt's keinen BG-Schutz. Also die sind genauso, also sag mal so, missgünstig wie die Finanzvermietung.
Der Steuerberater ist auch nicht besser, ne?
Also ich bin ja auch nicht besser. Oder wie alte Steuerberater, ne, die nöligen, aber also an die Zuhörer und Zuhörerinnen, die das Modell überlegen, ich finde es nach wie vor hübsch, aber bitte dran denken, also das ist sicher ein geldwerter Vorteil, also fast zu befürchten. Also, es sei denn, wie gesagt, Messe oder so, das ist was anderes, ne?
Ja, also wenn kein beruflicher Zusammenhang da ist, bin ich ganz bei dir, dann sind wir im geldwerten Vorteil und auch ansonsten bei diesen ganzen Workation-Modellen. Wäre ich auch immer eher zurückhaltend und tendiere immer dazu, dass es eher in Richtung geldwerter Vorteil geht, wie dass da steuerfreie Anteile gezahlt werden können. Ausnahme wäre eben, man kann das verbinden. Also man denkt da, dieses Portugal-Urteil oder es gab ja mal dieses Urteil, von dem Mitarbeiter, der nach Las Vegas geflogen ist zu einer Technikmesse und danach die Route 66 oder sowas entlang noch gefahren ist, privat, und wo man dann gesagt hat, da kann man dann aufteilen. Wenn man solche Sachen natürlich darstellen kann, dann haben wir sicherlich vielleicht die Möglichkeit aufzuteilen. Aber ich würde in solchen Fällen immer Anrufungsauskunft auf jeden Fall vorneweg mitnehmen, um nachher das böse Erwachen zu vermeiden.
Ja, und also wenn Sie aufteilen wollen, also das ist dann immer noch auch eine Lösung zu sagen, okay, jemand, machen wir als Beispiel, muss auf eine Messe nach Pisa 5 Tage und macht dann noch 5 Tage mit dem Wohnmobil Urlaub, dann kann man aufteilen. Dann sorge Sie bitte als Praktiker für eine nachvollziehbare zeitliche Zuordnung, dass man einfach sagt, also der war von Montag bis Freitag auf der Messe und da wird man natürlich auch die irgendwas besorgen, dass der Nachweis da ist. Und die anderen 5 Tage war er privat unterwegs und dann könnte man schon mal sagen, okay, jetzt gehen wir die Aufteilung. Teil davon ist Dienstreise, Teil davon ist Geldwertervorteil. Ja. Wobei natürlich damals beim Las Vegas-Urteil Sebastian der BFH gesagt hat,
die Hin- und Rückreise wenn das auf ist komplett
Anweisung des Arbeitgebers erfolgt, ist die Hin- und Rückreise steuerfrei. Mhm.
Also wäre auch tatsächlich so, wir müssen dann wieder aufpassen, sind wir im Werbungskostenabzug, da müsste man auch die Hin- und Rückreise immer aufteilen. Hat der Arbeitgeber die Veranlassung gesetzt, hat gesagt, du musst zu dieser Messe gehen, dann wäre eben Hin- und Rückreise steuerfrei als Auswärtstätigkeit vom Arbeitslohn her erfassbar. So ist damals das Urteil gewesen. Die Verwaltung hält ja auch nach wie vor an dieser Auffassung fest, dass wenn der Arbeitgeber jemanden eben ins Ausland oder überhaupt auf eine Dienstreise schickt, dann sind eben, auch wenn man da einen privaten Urlaubsteil dranhängt, die Hin- und Rückreise dienstlich veranlasst und Auswärtstätigkeit und damit steuerfrei ersetzbar.
Dann müssen Sie nur dran denken, also dann ist die Runterfahrt nach Pisa und die Heimfahrt von Pisa in Ordnung, also kein Geld wird der Vorteil. Aber dran denken, private Fahrt mit dem Wohnmobil unterwegs wäre dann wieder steuerpflichtig.
Genau, ja.
Also Sie merken, ich finde das Modell eigentlich vom Prinzip her jetzt, wenn jemand das als Arbeitgeber das Geld hat, finde ich es eine hübsche Idee, man muss es halt steuerlich ordentlich umsetzen. Aber sind Sie ein bisschen vorsichtig, damit es nachher nicht für den Arbeitgeber ein böses Erwachen gibt.
Genau.
Weil Sebastian, eins ist klar, jeder Betriebsprüfer, jede Betriebsprüferin, die ein Wohnmobil im Betriebsvermögen sieht, die wird natürlich sofort...
Da gehen die Augen auf und die Ohren auf. Da will man genau wissen, wer, was, ja. Warum, wieso, weshalb.
Und da muss man einfach vorbereitet sein da, ne?
Das gehört dazu, ja.
Aber hübscher Fall jedenfalls.
Ja, und wie du es gesagt hast, was ich halt schön finde, für mich ist das immer eine Selbstverständlichkeit, entsprechende Unterlagen zu machen. Das ist aber schön, dass du nochmal explizit darauf hinweist, wirklich schauen Sie bei allem, was Sie machen, dass Sie eben die entsprechenden Unterlagen haben, weil Sie wissen, wie Sie es, wie es ist. Aber der Punkt ist natürlich zum einen, je nachdem, ändert sich vielleicht mal der Lohnbuchhalter. Es ist vielleicht auch mal jemand Neues in der Personalabteilung, der dann einem Betriebsprüfer erklären muss, warum, wieso, weshalb war das so? Und alles, was dann sauber dokumentiert ist, hilft dann. Und für den Prüfer ist es natürlich auch gut, wenn sie einfach sagen können, da gibt es eine saubere Dokumentation, das ist alles nachvollziehbar, kann einfach mal einen Haken drunter machen, kann sagen, das passt so, das ist aktenfest und das kann man so entsprechend übernehmen.
Gut.
Ich würde sagen, wir sind gut in der Zeit, 43 Minuten. Ich würde vorschlagen, das ist doch wunderschön, um die Folge zu beenden. Und ich muss wie immer sagen, Andreas, es war wieder super interessant, vor allen Dingen der Wohnmobilfall war
nett. Das ist süß, gell?
Der ist echt klasse.
Aber es war eine konkrete Frage aus der Praxis. Also Okay. Ist nicht erfunden von mir. Also es
gibt nichts.
Ich fand es total süß.
Auch die Idee ist grundsätzlich ja nicht schlecht, wie gesagt. Ja, ich glaube, da gibt es in allen Bereichen Leute, die das akzeptieren. Du weißt, ich bin ein Stubenhocker. Ich komme eher nicht aus dem Haus, aber das passt dann schon. Für andere mag das der richtige Lebensstil sein. Dann sage ich dir,
Sebastian,
vielen lieben Dank. Alles jawohl. Gute nach March. Und noch einen
schöne Grüße
Sonntag.
Ins nebelige Karlsruhe, jawohl.
Ja, und alles Gute.
Jawohl, tschüss.
Tschüss.
Free audio post-production by Alphonic.com.